Das war jetzt mal eine Bemerkung zum Inhalt dieser Humanisierung der Ausbeutungsbedingungen. Wenn man jetzt weiter dran überlegt, der Konsument mit seiner Macht, ich habe das schon kurz erwähnt, was kann er denn? Ja, er kann zwischen verschiedenen Anbietern wählen.
Ja, das kann er.
Also hängt sein Richteramt total dran, was angeboten wird. Und ob die Unternehmer sich dazu bequemen, Unterschiede zu machen hinsichtlich dessen, wo sie produzieren lassen und wie sie produzieren lassen. Und das auch noch bekannt machen. Nur wenn Unternehmer dazu bereit sind, soziale Verantwortung zum Verkaufs- und Konkurrenzargument zu machen, können Konsumenten die Bösen bestrafen und fürs Gute in der Welt dafür sorgen, dass sie eine minimale Rücksicht des Kapitals auf ihre Leute für dieses Kapital sich lohnt. Nur wenn man der Firma Gewinn und Wachstum verschafft, darf man auf die Erfüllung sozialer Bedingungen hoffen. Und weil bei all dieser Konsumentenverantwortung die Rechnungsweise, die wir im ersten Teil beschrieben, die für solche Zustände verantwortlich ist und hier wie dort den Lohn, den Lebensunterhalt der Leute als Kostenfaktor bilanziert, den es zu minimieren gilt, wo im Verhältnis die Arbeitsleistung das ist, was es ausgiebig zu nutzen gilt, um des Gewinns willen. Weil diese Rechnungsweise von den Leuten überhaupt nicht ins Visier genommen wird, nicht angetastet wird, ist es auch kein Wunder, dass die Hoffnung auf bessere Behandlung immer wieder enttäuscht wird. Deswegen gibt es immer wieder neue Skandale, von denen man zu hören bekommt. Deswegen gibt es dann den Aufschrei, wenn Firmen, von denen man das nie gedacht hätte, genau in solchen Praktiken involviert sind. Ja, die Rechnungsweise von den Firmen ist doch nach wie vor diejenige, dass es halt aus der Arbeit einen Gewinn rauszuholen gilt. Aber auch davon lassen sich die Leute der Konsumentenpower-Szene nicht entmutigen. Auch dafür haben sie eine Antwort parat. Die halten an ihrer Überzeugung der Vereinbarkeit von Geschäft und Social Responsibility, trotz aller Enttäuschungen, trotz dem, was sie da täglich eben, oder ja, was sie halt vorgeführt bekommen, fest und kommen auf was Neues. Okay, dann reicht es nicht nur, quasi die Konsumentenmacht zu mobilisieren, sondern braucht es ein unabhängiges Kontroll- und Zertifizierungswesen. Da muss es Vereine geben, die sich zur Aufgabe machen, überall in der Welt rumzuschauen, erstens Standards zu erlassen und zweitens schauen, ob die eingehalten werden. Und auch dafür haben manche Unternehmer was übrig. Gründen dann ihre eigenen Zertifizierungsstellen und lassen sich da begutachten. Wenn sich genügend Leute dafür finden, die für ein so ein Zertifikat ein paar Euro mehr zahlen für die Ware. Was ist dann das Resultat? Der Konsument darf dann nicht nur im Streit beiwohnen, welches Label denn jetzt das Richtige ist, sondern wird dann mit lauter Debatten darüber erfreut, wer sich schon wieder wo, wann, wie nicht an seine Versprechungen gehalten hat. Da ist man dann an der Glaubwürdigkeit von irgendwelchen Unternehmern. Der Ausgangspunkt war mal irgendwelche Ausbeutungspraktiken. An diesem Streit, wer jetzt das glaubwürdigste Unternehmen ist oder ob man denen noch glauben darf, das ist dann wahrscheinlich nicht der Endpunkt, aber der vorläufige Endpunkt der ganzen Entwicklung dieser Konsumentenmacht. Hier möchte ich einen Schluss machen.
Punkt. Man sollte wieder sicherstellen, ob es verstanden und gebilligt ist, was jetzt bisher behandelt wurde. Also die ganze zweite Ecke mit der Konsumentenverantwortung und der Konsumentenmacht.
Ich möchte halt noch eine Ergänzung dazu bringen. Das Schlimme bei solchen Kampagnen ist auch irgendwie, dass, weil du schon sagst, Konsumentenmacht, da wird ja auch diese Illusion ja ganz buchstäblich aufgebaut, wir hätten irgendwie einen Einfluss darauf, was wir kaufen oder was wir konsumieren und so weiter. Und überhaupt dieses... Man könnte den Eindruck erwecken, wir leben quasi so im Paradies und wissen es bloß nicht halt. Und dann auch dieses Ding, dass sie hier nur als Konsumenten auftreten und nicht als, sag ich jetzt mal, weil meistens sind ja Arbeiter hier, die sowas konsumieren halt und nicht als Klasse auftreten. Die sagen würden, ja, wir müssen unseren Brüdern da unten ein bisschen helfen oder sowas nehmen wir vielleicht, das wäre vielleicht auch ein grundlegender Gedanke, dass man sagt, dass man den Herrschern hier zu Leibe rückt halt. Das fällt ja auch dadurch durch diese Kampagnen Platz. Da macht man sich ja richtig zum Gehilfen, die... Man könnte sagen, dieses Weltkapital oder des Getriebes halt. Und tritt überhaupt nicht so als Klassenkampfsubjekt auf, sondern nur als reiner, nur in der Eigenschaft als Konsument und denkt halt wirklich, man hätte irgendwie einen Einfluss auf die Verhältnisse oder könnte da Einfluss nehmen. Wenn man einfach nur sagt, ich will gar nicht, ich boykottiere einfach bloß halt und ja.
Das fand ich nur eins übertrieben bei dir. Ich weiß gar nicht, ob du es sagen wolltest. Ist es überhaupt angekommen? Du hast jetzt gesagt, und dann machen sich die Konsumentenmacht-Power-Leute, na, jetzt habe ich es verdoppelt,
also ungefähr, also
zum Helfershelfer.
Also rein ideologisch, dass man halt das weiterspielt, dass man sagt, ja, man könnte es ja irgendwie reformieren, wenn man bloß boykottiert oder
ja.
Im Grunde genommen leben wir doch hier quasi im Paradies und merken es doch eigentlich gar nicht halt.
Ja. Objektiv ist es der Tatbestand, erfüllt es der Tatbestand der Ablenkung.
Ja, bis zu einem gewissen Grad auch halt. Aber auch der, dass überhaupt der eigene Handlungsspielraum in die falsche Ecke, wirklich in die falschen Bahnen gelenkt wird halt. Indem man sich halt nur da irgendwie so auf dieser Ebene irgendwie austobt halt. Indem man sagt halt, es gibt halt nur dort schreckliche Ausbeutungsverhältnisse, aber nicht, dass man die Ausbeutung an sich irgendwie kritisiert. Und sagt dir, was ist zum Beispiel hier am, was könnte man hier am Widerstand mobilisieren oder sowas? Also wirklich jetzt direkt gegen das Kapital.
Ja, nur, das fassen die doch überhaupt nicht ins Auge.
Das meine
also,
ich
ja. Ja, aber du tust jetzt das so,
Er drückt halt als Negation und als Unterlassung aus.
Ja.
Also als, sie tun was nicht. Sie tun was nicht, was du gern hättest, dass sie tun würden. Also
sie sehen es auch nicht ein. Sie sehen es auch nicht jetzt als Klasse, nicht als Arbeit. Sie sehen es halt nur als Konsumenten halt. Als Könige, die halt nicht wirklich ihre Macht gebrauchen oder sowas. Indem sie halt bewusst konsumieren oder sagen, das so und so wollen wir es nicht haben.
Ja. So, und jetzt was denken, zum Kritisieren kann man den Leuten immer nicht sagen, du machst was nicht, was ich gern hätte. Sagt er nämlich dir drauf, naja, ich mache ja auch, was ich will und nicht, was du willst. Mit nichts kommt man nicht weit. Man muss den Fehler den man kritisieren will, den man im Auge hat, den muss man an dem festmachen können, was die machen und nicht an dem, was sie unterlassen. Das war jetzt die Korrektur. Und da ist jetzt die Seite, naja, die Formulierung, leben im Paradies und merken es bloß nicht. Oder
die, also wollt's darstellen.
Doch, das ist nicht so verkehrt. Das ist doch die stärkere Seite. Der Gedanke, ja, die Menschen, das sollte der Einstieg in den zweiten Teil leisten, ja. Der Gedanke, die Leute empören sich als Konsumenten über die Ausbeutungsverhältnisse in, sagen wir, China oder sonst wo in Asien. Das ist selber der große Fehler. Nicht, jetzt sag ich nicht, ja, dein nicht, genau. Sie sehen nicht die Identität zu den Arbeitskräften dort, sondern sie sehen ganz was anderes. Sie sehen, wir stehen gut da, wir haben das Geld in der Tasche. Und die armen Schweine müssen für unseren Konsum gluten. So. Nach der Seite hin, da hält sich dann der Konsument der Metropolen mit seinem Geld in der Tasche letzten Endes für das Subjekt der Weltwirtschaft. Zumindest für ein Mitsubjekt der Weltwirtschaft. Er stellt sich eigentlich zusammen mit den großen Firmen. Wir sind wir, die großen Firmen mit ihrem Gewinn und wir mit unseren günstigen Preisen, sind die Nutznießer der furchtbaren Verhältnisse da drunten. Und das machen sich die Leute zum Vorwurf. Also das machen sie sich, da machen sie ja Gewissen draus. So, und da ist der erste große Fehler eben, sie sehen gar nicht die Identität, sondern sie sehen sich ganz auf der anderen Seite. Sie sehen sich auf der Seite der Nutznießer. Und das machen sie sich zum Vorwurf. Und dann sagen sie, jetzt kommen wir mit unserer Macht, der Kaufkraft, die wir besitzen, und korrigieren die Sache. Und da ist jetzt viel erläutert worden drüber. Und das ist lachhaft. Die eingebildeten Herren des Weltmarkts sind wirklich bloß eingebildete Herren. Das ist eine lustige Geschichte. Der Konsument kann sich was einbilden, weil er ja wirklich gebraucht wird. Ja. Aber dass er sich einbildet, es ging um ihn, ist trotzdem ein Fehler. Gebraucht wird er wirklich zum Versilbern der Gewinne. Die Gewinnmacherei ist nicht fertig, ehe die Ware nicht verkauft ist und der Gewinn, der in der Ware steckt, nicht in Geld umgewandelt ist. Und dazu braucht es den Konsumenten. Darauf gründet er sein Bewusstsein, dass er Macht hat. Es braucht ihn echt. Aber deswegen zu glauben, er wäre der Auftraggeber, an ihm hing, wie in der Welt gewirtschaftet wird, das ist total lachhaft. Denn mit seiner ganzen Macht hat er bloß eine, er kann sie gar nicht im Sinne der Unternehmerschaft gebrauchen. Er kann mit seiner Geldmacht, eben dem Geld, das er zum Ausgeben hat, gar nichts anders anstellen, als es auszugeben. Die Unternehmer boykottieren, wirklich, hieße umgekehrt auf den Konsum verzichten. Also ist es in Wahrheit dann doch bloß, er kauft nicht die Ware des einen, sondern die Ware des anderen. Und da zu glauben, die Leute wären die Korrekturinstanz, ist deswegen lachhaft, weil sie inzwischen ja die Hampelmänner von Vermarktungsstrategien geworden sind. Jetzt haben doch die Unternehmer entdeckt, dass man mit ein bisschen am Etikett, wir errichten in den Arbeitslagern, die wir da bewirtschaften, auch Schulen. Wir ermöglichen den Frauen, was weiß ich, wenn sie Kinder kriegen, dass sie 2 Wochen daheim bleiben dürfen oder was sonst was. Mit dem Argument kann man tatsächlich für einen Tee 50 Cent mehr verlangen. Stimmt wirklich. Es gibt eine Käuferschicht, die bereit ist, die 50 Cent zu bezahlen. Na und? Schon ist es eine neue Konkurrenzstrategie von Unternehmern zu sagen, dann bieten wir dem Konsumenten halt außer allen anderen Gebrauchswerteigenschaften des Produkts für das Geld, das wir ihnen abknöpfen, auch noch die Gebrauchswerteigenschaft human produziert. So, und jetzt sind die Leute, die die Kapitalisten korrigieren wollten, sind in Wahrheit die abhängigen Größen von einer Vermarktungsstrategie. Und die Vermarktungsstrategie kalkuliert entsprechend zynisch. Das kennt man doch jetzt. Inzwischen nähern sich doch die Bio- und die Fair-Trade-Produkte nähern sich doch im Preis dem normalen Markt an. nehmen auch immer einen immer größeren Teil im Markt ein. Ja, warum? Die Unternehmer sagen auf der einen Seite, ja, wenn man dafür Geld kassieren kann, warum nicht auch mal eine Schule bauen? Muss ich halt lohnen. Schule bauen darf halt weniger kosten, als man an 50 Cent pro Päckchen mehr kassieren kann. Dann kann man auch Schulen bauen, warum denn nicht? Nur, wenn man statt 50 Cent 70 Cent mehr verlangen, dann schwindet die Käuferschaft schon wieder. Na und, dann kalkuliert man halt aus, wie klein der Preisaufschlag sein darf, dass man ihn noch kassieren kann. Und wie groß die Marktausdehnung ist, die man damit hinkriegt, dass man sich das Etikett anheftet, human produziert. Also das ist doch der wichtige Punkt, an dem der Werner hat es ausgeführt, mit dem Kontroll- und Zertifizierungswesen. Natürlich sind dann die ganzen guten Konsumenten, die durch ihr bewusste Kaufentscheidung die Kapitalisten korrigieren wollen, die sind natürlich selber schon wieder voller Misstrauen, ob sie nicht beschissen werden damit. Ist ja auch richtig. Na und dann gibt es die nächste Ebene des Geschäfts. Jetzt gibt es schon wieder Firmen, die verdienen ihr Geld mit dem Zertifizieren. Und da ist natürlich dann schon wieder die Frage, wie viel Kooperation mit dem Auftraggeber und wie viel Distanz zum Auftraggeber ist jetzt geschäftsschädigend, geschäftsnützlich für die Zertifizierungsfirma. Wer kontrolliert die Kontrolleure, braucht es noch einmal eine Firma, die wieder Geld damit verdient.
Und bei aller Zertifizierung, ja, und wenn man dann mal sagt, und dann haben Sie am Ende tatsächlich eine echt wahrhaft zertifizierte Firma, die den Angestellten da unten 20 Cent mehr bezahlt.
Ja, das
wird. Und auch sowas tun die ja auch von der Seite der Konsumentenmacht, so kommt es ja auch gleich her und sagt, und das kann man durchsetzen, weil es braucht nämlich gar nicht den Unternehmen so viel Kosten aufzuerlegen, das geht nämlich schon mit dem Standard so und so, da muss man nämlich nur 1 Euro pro Stunde mehr bezahlen oder vielleicht nur 50 Cent. Also da reflektieren die schon selber gleich wieder drauf, dass man sagt, und den Leuten da unten, so wie die behandelt werden, das ist ganz furchtbar. Aber nur mit etwas wenig mehr, nämlich wenn sie nicht mal gleich so übel dahin vegetieren, dann wäre doch was gewonnen. Da geben die schon auch nochmal zum Ausdruck, worin ihre Konsumentenmacht, wenn sie sie denn durchsetzen, überhaupt besteht. In einer minimalen Verbesserung und einer totalen mit einkalkulieren dessen, dass natürlich der Unternehmensgewinn die Größe ist, die alles andere vorgibt und mit der sich der Lohn arrangieren muss.
Du hattest vorhin noch das Argument gesagt, und wenn dann Konsumenten, sagen, die Unternehmer sollen in Südostasien gefälligst irgendwie Rücksichten auf die Überlebensbedürfnisse ihrer Arbeitskräfte nehmen und Arbeitsschutzbestimmungen einhalten oder irgend sowas, dann kriegen sie zurückgesagt, ja, aber dann müssten wir auch höhere Preise verlangen. Und die könnt ihr doch nicht zahlen. Okay, soll sowas machen, es als Diskussion geben. Als Praxis gibt es das nicht. Denn die Unternehmer werden sich hüten, höhere Preise zu verlangen und damit ihren Markt einzuschränken. Also wenn die das sagen, ne, dann ist es bloß, die kalkulieren, wie viel Preisaufschlag sie dem Humanismus ihrer Käufer zumuten können. Aber die hüten sich doch, ihren Markt einzuengen durch Preisaufschläge. Das fällt denen doch nicht ein. Also ist der Gedanke, deswegen, du hast dann gesagt, und dann können sich ganze Schichten irgendwelche bestimmten Produkte nicht mehr leisten. Und das muss man als wirkliche Konsequenz gar nicht fürchten, weil die Unternehmer werden sich hüten, Preise zu verlangen, die dann ihre eigene Kundschaft nicht mehr bezahlen kann. Irgendwer muss es ihnen ja auch abkaufen. Also ist es bloß ein Argument in dem Hin und Her zwischen quasi Unternehmerschaft und Konsumenten, treffen sich und unterhalten sich über die Frage, wer ist schuld an den furchtbaren Verhältnissen da drunten. Und das sagen die Konsumenten, sagen, ihr seid schuld, weil ihr mit eurer Gewinnmacherei keine Rücksichten kennt. Und dann sagt die Unternehmerschaft, ihr mit eurer Geiz-ist-geil-Mentalität seid schuld und zwingt uns, so niedrige Verkaufspreise zu machen, dass wir müssen. Und letzteres ist voll gelogen. Wenn es sich nicht lohnen täte, dann würden sie es nicht machen. Basta. Das hat der Werner jetzt nötig gesagt. Der Geiz der Konsumenten kann sich immer bloß an dem Markt ausrichten, der ihnen vorgegeben ist. Aber nie kann der Geiz des Konsumenten den Markt bestimmen.